Ja, grüß Gott hier zur nächsten Folge Tischlein deck dich. Am Morgen des 2. Januar.
Oh.
Da kommt eine Katze. Ich sitze hier auf der Dachterrasse in einer neuen Stadt. Aber diese Katze hier, die wilden Katzen, diese Katze schaut mich so aggressiv an. Wie dem auch sei, also. Im Übrigen wählte ich beim letzten Einstieg die Schweizer Begrüßung, eben weil mein Bruder mich ja auf dieses Reiseziel gebracht hat und er ist sehr reiseerfahren in diesem Land hier in Marokko. War hier länger unterwegs. Ja, die letzte Folge, die war ja da am Strand, am Meer. Und sie war noch nicht ganz abgerundet, hatte ich das Gefühl. Ich wollte meinem Gefühl folgen, aber ja, manchmal ja, sucht man zu lange nach der perfekten Stelle, perfekten Einstieg. Und ich weiß gar nicht, wie gut das eigentlich war. Wie dem auch sei, also jedenfalls, das reicht noch nicht. Tschernikows Buch können wir noch weiterlesen, aber generell die Erklärung reicht noch nicht aus. Also, wenn ich jetzt sage, oh Gott, es ist noch morgens und ja, fällt es ein bisschen schwer, aber ich wollte hier auch ja diesen Podcast machen, um mich ein bisschen aufzuwecken und so. Fällt es schwer, die Worte zu finden. Darum lass mich doch erstmal ein bisschen singen. Das ist nämlich das, was ich letztes Mal eigentlich im Sinn hatte und dann irgendwie verdrängt und vergaß, weil irgendwie kam mir dieses Lied von Lana Del Rey in den Sinn. Und zwar spielte ich das in Folge Nummer 25, vor 3 Jahren so schon, ja. 25? Knapp 3 Jahren, also. Breaking up slowly is a hard thing to do. And I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do. George got arrested out on the lawn. We might be breaking up after this song. Will he still love me long after I'm gone? Did he see it coming all along? 'Cause breaking up slowly is a hard thing to do. And I love you only, but it's making me blue. So don't send me flowers like you always do. It's hard to be lonely, but it's the right thing to do. Ah, ich weiß jetzt nicht mehr vom Text, aber ja, Mensch, das ist echt ein nices Lied. Vielleicht kann ich mir nochmal den Text anschauen und es dann kompletter singen. Aber ja, ich glaube, das hat jetzt einen guten Einstieg geliefert. Bin hier auf Reisen, kann jetzt nicht meine normalen Songs einspielen, hier professionell. Deshalb hier einfach kurz was singen. Why not? Und Lana Del Rey war ein großes Thema für mich in letzter Zeit, einfach weil sie so eine spezielle Form der Weiblichkeit verkörpert. Und es ist aber nicht das, was sie verkörpert irgendwie als Person, sondern einfach, ja, dass sie durch ihre Kunst ja so heraussticht und neue Maßstäbe setzt. Ja, dass sie sich einfach Dinge traut, dass ihr Stil auch unkonventionell ist und irgendwie sie da neue Experimente wagt ohne Rücksicht. Zum Beispiel das eine Lied ist ein längeres Stück mit 7 Minuten. American Whore A&W. Das finde ich jetzt nicht so das Beste, aber es ist auf jeden Fall experimentell. Es hat auf jeden Fall viele gute Lieder rausgebracht. Und ja, kommen wir jetzt also dazu, zur Frage weiblich und männlich. Und was ich letztes Mal erklärte über Fiona, also irgendwie mit dieser Novelle von Schanikau, und dass ich sie ja ernst nehmen wollte oder sagen wollte, die Frauen können doch nicht ewig da stecken bleiben in dieser untergeordneten Rolle, die ihnen so zugewiesen ist durch die männlich dominierte Herrschaft, und dass die Männer bedient werden wollen, wie Schanikau sagt. Und daher will ich die Frauen auch einfach auffordern zu sagen, naja, erstmal sind wir jetzt auch schon 40 Jahre weiter als Schanikau. Das, was er da beschreibt, ist heute auch so gar nicht mehr in dem, nicht mehr eins zu eins gültig, sondern ja, es ist immer noch die gleiche Gesellschaft, die BRD, zu der jetzt sogar der Gegenpol der DDR fehlt, wodurch es natürlich noch reaktionärer wird, noch schlampiger, also schlampiger in ihren Entwicklungsbemühungen, dass sie sich überhaupt nicht mehr fortentwickeln will, jegliche Arbeiterrechte und so weiter, Lohnerhöhungen oder so, einstellt. Also Lohnerhöhungen nur als plakatives Beispiel eben dafür, dass solange die DDR als sozialistische Alternative da war, man auch in der BRD den Arbeitern ein bisschen was zahlen musste, damit sie halt nicht aufmucken. Wobei das wahrscheinlich auch überflüssig gewesen wäre, weil wir wissen, wie zahm die Arbeiter im Allgemeinen, aber die Deutschen auch im Speziellen überhaupt sind. Und gut, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Sowas ist eine große Gefahr, ein sozialistischer Staat. Das würde den Imperialismus kaputt machen und abtöten, und das will er natürlich nicht. Also deshalb better safe than sorry. Und dann 40 Jahre weiter, da hat sich viel gewandelt zum Schlechteren, aber auch nicht alles schlechter. Und gerade in diesen Geschlechter- oder Geguter-Beziehungen, also da sage ich mal, nee, es ist nicht so, dass die Männer bedient werden wollen. Das ist vielleicht irgendwie eine rückständige Macho-Sicht, aber das ist heute auch nicht irgendwie die hegemoniale Sicht unter Jugendlichen oder Männern, Heranwachsenden oder jetzt in meinem Alter 20, 30 Jahren. Und ja, also erstmal, selbst wenn es so ist, dann müssen wir die Frauen trotzdem so ernst nehmen und in diese Position bringen und sagen, ja, ich will aber nicht, dass du mir das dann so vorspielst, diese Weiblichkeit, und dass du nur für mich da bist und mich anerkennst, ja, mir zeigst, was für ein toller Mann ich bin. Sondern dann will ich das von dir fordern, auch, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, als Frau eben frei zu sein. Und wie als Mann aufzutreten, als eben die eine, die selbst die Maßstäbe setzt und die nicht nur ein Spiegel und ein Reflex ist und so weiter. Und ich glaube, das wollte ich da klar machen mit diesem Bezug auf Fiona. Aber es geht ja noch viel weiter, nämlich Fiona in ihrer speziellen Situation, ihre Nationalität, sie ist Ukrainerin. Ja, es hat auch sehr große Vorteile, gerade sieht man da, eine Frau zu sein, nämlich du kannst einfach fliehen aus dem Land und musst nicht kämpfen. Und andere Männer, klar, wie meine Mitbewohner aus der Ukraine, können ja auch einfach fliehen, klar, gegen eine Zahlung von Schmiergeld. Aber trotzdem finde ich das auch ein eklatantes Beispiel, um zu sagen, wow, also gerade weil eben noch diese Männerstereotype existieren und diese Herrschaft und diese Sache, das Leben fürs eigene Vaterland opfern, ja, das ist... Das ist nicht ganz klar, wie ist die Haltung der Deutschen dazu. Das ist eben das Problem mit diesen Reaktionären. Es ist nicht ganz klar, deshalb externalisiert man dieses Problem. Und es ist in der Ukraine so, aber ganz klar die normale Sache einfach, die zu tun ist, das Leben fürs Vaterland opfern, zumindest wenn du ein Mann bist, dann ist das halt moralisch oder richtig, was du tun musst. Und im Übrigen haben die meisten ja auch gar keine Entscheidung. Die haben ja nicht diese 5000 Dollar, um das Schmiergeld zu bezahlen und dann das Land zu verlassen, wie meine lieben Mitbewohner, die eben schon einer relativ reichen oder Mittelstandsfamilie angehört. Ja, und also, ja, was wollte ich da noch sagen? Es hat auch Vorteile, eine Frau zu sein, und hey, wenn dann so ein Krieg ausbricht, dann wäre ich doch froh, eine Frau zu sein, und würde auch alle Nachteile in Kauf nehmen, die man sonst so hat, aber dann wenigstens, hey, am Leben bleiben. Und ja, also ich finde, das spielt da schon auch mit rein, so, weil, sorry, das ist irgendwie ganz komisch, das jetzt auszudrücken, aber ja, wie gesagt, habe ich da auch Fehler gemacht, und das alles hätte nicht so sein sollen, und diese Podcasts hätte ich nicht machen sollen, ja. Aber so war es dann halt, und jetzt ist es schon passiert, und ja, wie ich es dann mal ausdrückte in den 170er Folgen, dass sie, Fiona, also durch ihr stereotyphaft weibliches Verhalten, ihr Reagieren auf die männliche Rolle, dadurch bringt sie auch zum Ausdruck, ja, Simon, also ich sehe das genau so, dass es weiter richtig ist mit diesen Rollenbildern und vor allem, dass die Männer in den Krieg ziehen. Und das ist etwas, woran ich nicht zweifeln kann als Fiona. Und, ah, das ist so bitter. Das hätte ich auch nicht ausdrücken sollen, aber ja, was habe ich getan? Aber dann, ja, was soll ich denn sagen? Das tut mir leid. Aber irgendwie ist das ja auch sowas, ne? Also, dass ich einfach gar nicht ertragen kann, ne? Ihr Verhalten da, und irgendwie, dass es mir ganz bitter aufgestoßen ist. Und aber ja, lassen wir das hinter uns. Ja, aber ich will doch trotzdem noch drauf rumhaken, dass ich sage, ja, Fiona, du bist ja in einem neuen Land und so, du bist jetzt noch in, deshalb ist es richtig, dass ich vielleicht einfach diese Führungsrolle übernehme in dieser Freundschaft, die sich anbahnt. Und, aber irgendwie ist es doch nicht so, dass du irgendwie so sehr unterdrückt wärst, dass du nicht auch auf mich zukommen könntest. Und das verstehe ich dann einfach nicht, und da will ich keine Ausreden akzeptieren. Und nicht das mit dem Weiblichsein und auch nicht das mit dem, dass du neu in einem Land bist. Das ist alles nicht hinnehmbar, zumindest nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Und deshalb dich einfach für voll nehmen auf einer Ebene und dafür, ja. Und damit aber auch gut zu diesem Thema. Ja, ich kann euch sagen, ich sitze hier auf dieser Dachterrasse in einer neuen Stadt namens Safi und bin hier angekommen. Und es geht mir nicht so wahnsinnig gut. Also schon gut so, aber irgendwie, ich war mir schlecht. Ich hatte Durchfall am Silvesterabend. Musste spucken, weil ich weiß nicht, was ich gemacht hatte, aber es ist manchmal so, man sollte seinem Instinkt folgen, ne? Sagte ich auch, erwähnte ich schon vorher. Und es war dann so, ich hatte das Gefühl, schon nach dieser Episode der letzten 207, dass noch was fehlt, dass ich noch was nachschieben wollte, noch was sagen. Und das wollte ich dann da machen auf der Terrasse von meinem Hotel, dem El Jadida. Aber dann waren da diese zwei Arbeiterinnen, die sich da um die Sauberkeit bemühten. Und da wollte ich dann nicht loslegen auf der Terrasse und dachte, ah Mist, jetzt sind die hier, waschen die Wäsche und essen ihr Mittagessen. Und da versank ich dann in so einer trüben Laune irgendwie und trank meinen Mate, weil den habe ich noch mitgebracht aus Deutschland. Aber das war der Fehler, ja, vielleicht schon den mitzubringen, aber dann so viel davon zu trinken, weil da wurde mir so schlecht und ich verstehe es gar nicht. Warum? Ich bin doch daran gewöhnt. Und am Tag davor wurde mir noch schlecht von so einem marokkanischen Tee, den ich getrunken hatte. Aber an diesem Tag, an Silvester, wurde mir dann echt mega schlecht abends. Also, boah, ich machte noch einen Spaziergang durch die Stadt. Aber es hat eben vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich ein bisschen bedrückt fühlte. Auch diese Stadt, El Jadida, ja, sagte mir nicht so zu. Es ist irgendwie oft so, dass die Städte völlig überlaufen sind. Nicht nur hier in Marokko, ja, auch in anderen Ländern. Aber gerade da am Strand dann habe ich schon andere Städte so erlebt in Marokko. Auch in Tangier, in Tanger im Norden. Das ist brutal da am Strand. Aber ja, irgendwie, und dann auch fast gar keine Ausländer, nur in dieser portugiesischen Festung, die so mit dicken Burgmauern umgeben ist, das ist so eine Art Touristenhochburg. Aber dann gehe ich raus in die Stadt, da sind fast keine Touristen. Und das ist ja auch schön und so, aber irgendwie fühle ich mich auch so fremd und gar nicht gut dann an diesem Abend, wo ich noch den Spaziergang mache und dann noch drüber nachdenke, was zu essen, aber zum Glück nicht gemacht, weil dann komme ich da zurück und das war dann der Fehler. Dann trank ich nochmal 2 Schlucke Mate, aber danach habe ich echt gemerkt, jetzt ist Schluss. Alter, dann ja. Aber es war nicht so schlimm und im Übrigen ist auch das genau ein wichtiger Punkt meines Denkens in meiner Literatur, worum meine Gedanken kreisen, dass die Schlechtigkeit einem auch gut tut. Ja, geschlecht oder geht gut. Dieses Schlechtsein und dieser Schmerz und das Leiden tut einem gut. Oder man will es zumindest, weil man fühlt, dann kann man emporklettern, wenn an der Leiter. Und ich habe mich in einem gewissen perversen Sinne auch gut gefühlt. An diesem Silvesterabend, weil ich lag dann im Bett so ab 9 Uhr. 8 Uhr war das, wo ich dann runterkam, wieder, also zurückkam von dem Spaziergang und dann noch kurz auf der Terrasse war, 2 Schlucke Mate trank und dann merkte, jetzt, weiß nicht, so Mords aber im Magen. Und dann, ja, das tat auch gut, dann einfach nur niedergestreckt im Bett zu liegen und dann, aber wirklich alles musste raus und ja, das ist schon echt komisch. Und ja, also insofern kann es nicht anders beschreiben. Und dann aber, dann war es auch so laut nachts, ja, so hellhörig dieses Gebäude, hey, die Leute da kommen dann einfach angetrampelt und schreien dann noch rum nachts und ich verstehe es echt nicht. Und dann am nächsten Morgen, ja, denke ich so, ob ich noch da bleibe, aber nee, denke ich, ich muss jetzt weiterziehen. Diese Stadt sagt mir nicht so zu. Und dann bin ich eben weitergefahren, habe so ein Taxi genommen zum Busbahnhof und da dann Bus, gerade gepasst. Dachte ich, ja, mein Glück, endlich ein Bus, der gerade zur rechten Zeit kommt. Aber dann fährt der Bus dann nur eine kurze Strecke raus aus der Stadt, an eine Kreuzung, wo die Autobahn anfängt und hält dann da auf irgendeinem Platz und steht dann da erstmal eine halbe Stunde und dann traue ich mich erst auszusteigen, weil ich denke, okay, es geht doch sicher gleich weiter, aber nee, waren viele Leute schon ausgestiegen und haben sich das angeschaut, nämlich wie dann der Reifen gewechselt wurde. Der Reifen war wohl platt und 10 Leute oder so arbeiten dran, das erwähnte ich auch in einem Video, das ich machte auf Englisch, weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt damit weitermachen will mit Instagram, aber machte das halt mal so, nahm das mal so auf. Dass mir nämlich auffiel schon in Marokko, wie viele Leute da oft an einer Aufgabe arbeiten. Als ich da landete, nämlich in Casablanca, vor ein paar Tagen, kommt einem schon viel länger vor, aber es waren jetzt erst ein paar Tage so, ne? Fünf Tage. Und da sehe ich da so viele Putzfrauen, wo ich denke, so viele Leute brauchst du doch gar nicht, um die Klos zu putzen. Aber ja, die waren auch recht sauber. Aber dann, was ich da sah an diesen Ständen, wo die SIM-Karten verkaufen und halt Verträge fürs Handy, Da gab es dann 3 Stände von 3 verschiedenen Firmen direkt nebeneinander. Das eine heißt marokkanische Telekom, das andere, ja, ich weiß nicht, Invi, das dritte noch Orange oder sowas. Aber jedenfalls an jedem von diesen Ständen standen 3 oder 4 Leute. Und bei meinem Stand, ja, hat mich eine gleich hergewunken und da dachte ich, ja, die ist ja nett. Aber das waren 4 Leute und wozu brauchst du da 4 Leute? Aber okay, das ist mir halt aufgefallen, dass die Leute oft so zusammenarbeiten und das hat ja irgendwo auch was Sozialistisches, dachte ich dann, dass man einfach die Arbeit so als soziales Event begreift und da nicht allein schuften will und deshalb, das ist irgendwie schön. Genau, und so auch bei diesem Reifenwechsel. Ja, das ging dann da noch so insgesamt sicher eine Dreiviertelstunde und mir war dann schon ein bisschen schlecht vom letzten Abend. Ich hatte mich gut erholt eigentlich, aber völlig dehydriert auch und und ich dachte dann noch so, ob ich einfach zurückfahre und wollte das verlangen von diesem Chauffeur, dass er mir mein Gepäck rausgibt. Aber er sagte nein. Ich wollte da nicht nachhaken und dachte, ja, ist auch ganz gut. Ich glaube ich, kann es durchhalten. Das ist sowieso nur eine Stunde so Busfahrt. Und das ist auch wunderschön irgendwie, ja, hier mit dem Bus durch die Gegend fahren. Oder erst bin ich mit dem Zug nämlich gefahren von Casablanca. Bin ich mit dem Zug weiter nach El Jadida und von da dann mit dem Bus hierhin weiter. Und ja, das ist sehr schön. Auch der Zug funktioniert, wobei es nicht auf so vielen Strecken, hier halt an der Küste, verbindet der paar Städte. Aber immerhin sehr pünktlich, das muss man sagen, pünktlicher als in Deutschland. Und ja, also am ersten Tag kam ich an in Casablanca und mein Gepäck fehlte. Und ich dachte, boah, blöd, aber ja, andererseits ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe halt mein Handgepäck, einen kleinen Rucksack. Und mein großer Backpack-Rucksack, der blieb dann wohl noch in Frankfurt und ich musste dann am nächsten Tag wiederkommen. Und so fuhr ich dann da rein nach Casablanca, hatte eigentlich geplant, gleich weiterzuziehen nach El Jadida. Aber es hat sich gelohnt, fand ich. Casablanca hat halt diesen Ruf, so eine mega Großstadt, Moloch zu sein. Aber ja, das ist es natürlich auch. Aber man kann schon gut ein, zwei Tage dort verbringen. Da kann man schön spazieren gehen und Promenade. Gibt eine riesige Moschee. Und es gibt einige schöne Viertel dort auch. Da bekam ich dann an meinem zweiten Tag dort eine schöne Führung von einem Syrer. Er sagte, dass er aus Syrien geflüchtet ist. Er sprach mich da an von meinem Hotel und ja, heftete sich so an mich und ich dachte, okay, ja, lass ich mir ein bisschen die Stadt sagen, mich rumführen. Und da ging mir da so eine Dreiviertelstunde, weil es war dann leider schon recht heiß, nämlich so um 12 wird die Sonne dann schon drückend heiß. Oder ja, da habe ich schon einen leichten Sonnenstich gekriegt, dachte ich dann danach. Und er erzählte mal seine Geschichte, dass er aus Syrien geflüchtet war und er war in Syrien in einem Flüchtlingslager. Und dann haben irgendwelche Afghanen aus Protest das Lager ganz abgefackelt und alle Insassen sind dann ausgeflogen und irgendwie kam er nach Griechenland, von Griechenland nach Bulgarien und wollte da dann durch Serbien, aber da wurde er zurückgeschlagen und auf irgendeinem Weg verschlug es ihn dann nach Marokko. Und da wurde er halt mehrmals festgenommen in Griechenland, Bulgarien, weil er keine Papiere hat. Und Marokko jetzt nur einmal festgenommen, bisher sagt er, aber er will halt, oh Gott, er will weiter, ja, irgendwie als blinder Passagier dann aus dem Hafen von Casablanca, sagte er, vielleicht da, ja, einsteigen, jemand bestechen, blinder Passagier, dann in Rotterdam raus oder eben durch Ceuta über diese spanische Enklave auf marokkanischem Territorium, da will er halt vielleicht über die Mauer klettern, aber ich riet ihm dann ab und sagte, hey, das kommt doch in den Nachrichten manchmal, oder vor ein paar Jahren war das ja, wo so 500 Leute da versucht haben, 500 Leute da irgendwie rüber wollten und dann zurückgeprügelt wurden, aber das kommt da sicher häufiger vor. Und er sagte, nee, das ist doch gar kein Problem, ja, das waren halt zu viele, diese 500, aber wenn du es mit nur 10 oder 15 Leuten versuchst, gar kein Problem. Ja, was soll ich sagen, ich versuche das ja noch auszureden, aber was soll ich meine, ja, wenn das also deine einzige Chance ist. Er sagte so, dass er nicht, dass er sich irgendwie aufrecht halten muss und nicht fallen darf. Ich weiß nicht genau, ja, was er eben meinte, dass er weitermachen muss und weiter versuchen muss. Und das war eben nur ein Plan. Der andere Plan, den er mir nannte, war, nach Mexiko zu gehen. Mexiko, was schön für ein schönes Land. Und ja, kann ich dir nur sagen, ich war ja auch nur mal kurz in Mexiko. Und wenn man schon in Marokko ist, sagte er mir, der Syrer, na, dann kriegt man doch Lust auf Mexiko. Und irgendwie ist da schon was dran. Ja, das ist auch so ein exotisches Land. Ja, warum dann nicht nach Mexiko gehen? Aber dann sage ich ihm, gut, Mexiko ist doch auch ein armes Land. Und er sagt, ja, nee, ich gehe da natürlich durch die Wüste im Norden und dann schleiche ich mich in die USA durch. Und oh Gott, sage ich ihm dann, ja, aber willst du nicht lieber versuchen, vielleicht nach Kanada zu kommen? Die haben da doch ein sehr gutes Einwanderungssystem. Vielleicht kannst du da eher reinkommen. Das ist doch gefährlich durch die Wüste. Und ja, also ich weiß nicht, was soll ich da sagen. Es war einfach schön, ihn zu treffen. Aber ja, weil er war eben auch so intellektuell, erzählte mir, dass er Marx und Nietzsche gelesen hat und er findet die beiden irgendwie auch ähnlich. Nietzsche hat nämlich die ganzen Krankheiten der Welt in seinem Kopf, sagt er. Und ja, schade, dass ich jetzt eigentlich keinen Kontakt habe, weil er ließ mir noch seine Telefonnummer da, aber sagte, ja, er hat nur eine SIM-Karte und er schaut halt, ob er mal wieder ein Handy findet, wo er sie reinstecken kann, aber im Moment hat er kein Handy. Und dann verabschiedeten wir uns da am Hauptbahnhof von Casablanca, direkt am Hafen, Casaport heißt das, weil ich dann da mit dem Zug wieder rausfahren wollte. Und ja, dieses Zugfahren finde ich schon nice. Wollte deshalb kein Taxi nehmen oder so, weil ich das schon so verschmeckt habe. Oder ja, ein Zug einfach. Also am ersten Tag, wo ich in die Stadt reinfuhr nach Casablanca, war der Zug noch recht voll und viele Leute, sehr interessant. Aber an diesem Tag dann, wo ich so gegen Mittag dann wieder raus zum Flughafen, so eine Dreiviertelstunde, und da war es dann ziemlich leer, war ich fast ganz allein. Und ich schrieb noch, und ja, oh Gott, das ist natürlich so geil, mit meinem kleinen Laptop, den ich kaufte vor 2 Jahren wegen der Reise nach Argentinien mit meiner Freundin, meiner lieben Ex-Freundin Juanita oder Manita. Die Liebe. Und sie jedenfalls. Also damals wollte ich jedenfalls halt ein bisschen was zum Schreiben haben. Dieser Laptop war eigentlich einwandfrei, weil er war so klein, 11 Zoll und sehr leicht, gut einzupacken für eine Reise, nicht zu schwer, nimmt nicht viel Platz weg und ja, einfach sehr verlässlich, weil ich habe ihn jetzt auch eigentlich die letzten 2 Jahre recht konstant immer in Gebrauch gehabt, weil ich dann damit ins Café gehe, ich da nicht meinen teuren Laptop nehmen will, dann nehme ich halt den mit und schreibe da ja recht viel, jetzt immer mehr eigentlich, klar, an den letzten halben Jahr, wo ich so frei hatte, dann letzten 4 Monate jetzt, ja, also er ist schon robust, war sehr zufrieden, nie irgendwelche Probleme, nur 220 € gekostet. Wow, also sehr zufrieden. Und dann aber, ja, wie nice ist das, denke ich dann, dieses Schreibtalent, das hatte ich damals ja noch gar nicht auf meinen ganzen anderen Reisen. Und das verändert irgendwie alles so, wenn du diese Möglichkeit hast, auch zu podcasten wie hier, aber schreiben ist einfach nochmal viel, viel reichhaltiger. Auch zu podcasten ist ja aber schon was einfach diese Reise veredelt und auch ja, dir was zu tun gibt, ne? Dir einen Ausweg gibt, wenn du dich vielleicht ein bisschen depressiv fühlst oder langweilig ist. Aber jedenfalls, wow, dachte ich, was für eine Reise jetzt auf früheren Reisen, selbst da in Argentinien. Ja, da schrieb ich ein bisschen was auf diesem Laptop damals. Also Manita war dann ja, wir waren 2-3 Wochen zusammen unterwegs, aber sie musste dann wieder heim und ich blieb noch so 3 Wochen in Buenos Aires und im Norden von Argentinien und schrieb dann auch ein bisschen, aber das ist nicht vergleichbar mit der reinen Quantität, die ich heute abliefere täglich. Damals schrieb ich dann vielleicht so 1 Seite pro Tag, ja, 1000 Worte, wenn es hochkam. Aber heute, das ist natürlich ganz anders. Ich schreibe 3000 Worte auf einen Rutsch und dann, ja, später vielleicht nochmal 3000 und nochmal 3000. Also ja, wenn es hochkommt, wenn ich wirklich motiviert bin, dann vielleicht 10.000 Worte am Tag oder wie dem auch sei. Das ist jetzt alles egal. Warum? Weil es so tragisch ist, so traurig, dann nämlich in diesem Zug, schrieb ich noch so, als ich zum Flughafen fuhr, um meinen Rucksack abzuholen und dann packte ich den Laptop ein und leider so eine Flasche Wasser und schraubte sie wohl nicht ganz dicht zu. Und dann, ja, packe ich die Flasche Wasser da ein in meinen Rucksack und denke so, ja. Und dann muss man da durch so eine Sicherheitskontrolle den Rucksack auf so eine Art Röntgengerät legen, bevor man da reinkommt in dieses gesicherte Gebäude vom Flughafen. Und da lege ich ihn hin. Und da ist die Flasche natürlich ausgelaufen und ich merke es nicht mehr gleich, da fahre ich so die Rolltreppe hoch und merke es an meinen Beinen hinten, da ist ja irgendwie ein komisches Gefühl, da lief das Wasser runter, aber ich dachte erst so, meine Beine sind irgendwie taub, was ist das denn, meine Beine eingeschlafen, aber nee, merke ich dann, alles voller Wasser im Rucksack und oh Gott, die Flasche schon fast ganz ausgelaufen und oh Gott, der Laptop geht nicht mehr, ich versuche es dann noch ihn zu trocknen, aber nee, aber okay, ich meine, er hat mir jetzt sehr gute Dienste geleistet, das ist jetzt echt unpässlich und so. Und ich denke einfach, die Texte kann ich wieder vielleicht zurückgewinnen, dann kann man so, ja, vom Speicher die Festplatte extrahieren. Aber das ist jetzt natürlich schon ein Schlag, sage ich mal. Das ist was, weil jetzt so handschriftlich schreiben, das ist ja schön und gut, aber boah, das bin ich erstens nicht so gewöhnt und zweitens einfach ja, es ist nicht so schnell, es ist jetzt nicht so mein Rhythmus. Ich meine, erst dachte ich noch, vielleicht tut es mir ganz gut, ein bisschen runterzukommen von diesem fiebrigen Schreiben immer, so schnell und alles, aber nee, irgendwie, ich glaube nicht, dass das so gut ist, aber ich werde es jetzt versuchen. Ich habe jetzt ja die letzten Tage auch ein bisschen krank und so, und vielleicht kann ich heute einfach da weitermachen und jetzt mal wirklich schreiben. Aber ja, das wollte ich nur referieren, vor allem diese Episode mit dem Syrer. Er war eben so die netteste Person, die ich bisher traf hier. Aber es gibt natürlich viele nette Leute. Hier gerade auch meine Gastgeber in diesem kleinen Haus. Hier bin ich der einzige Gast und fand das sehr ansprechend. Das ist hier so ein traditionelles Haus in den Burgmauern. Die Medina, das ist dann so eine Art Burg, wie auch diese portugiesische Burg, was die Kolonisatoren aus Portugal hinterließen. Marokko wurde scheinbar kolonisiert von Spanien, Portugal und später Frankreich. Aber diese Gastgeber hier sind Surfer. Und ja, der letzte Gastgeber war auch Künstler. Es gibt viele Künstler hier, überall hängen so Bilder rum. Und wow, jetzt weiß ich nicht, ich wollte jetzt noch weiterlesen bei Shanika. Ne? Aber ich werde hier die ganze Zeit so eingeräuchert, hier die Nachbarn. Ich weiß nicht, was die verbrennen. Wohl den Ofen angemacht. Ja, es ist schon kalt dann morgens, so 11 Grad. Und schon kalt, sagte mir ein Marokkaner gestern für ihn, als wir da gestern noch saßen um 6 Uhr abends. Ja, da fand ich es dann recht warm. Ne? So tagsüber geht es schon rauf bis 20 Grad. Und ja, dann so runter bis 11 Grad jetzt heute Morgen. Und da wird es dann schon recht kühl dann innerhalb des Hauses. Aber ich habe eigentlich gute warme Kleidung auch dabei, was schon bekannt war von der letzten Reise, vor allem auch in den Bergen. Hier bin ich ja noch am Meer, aber in den Bergen, da wird es dann schon eisig, so denke ich, so auch 0 Grad mal, gerade jetzt im Winter natürlich. Und ja, heute mache ich dann noch so einen Spaziergang. Es gibt hier einen riesen Hafen, habe ich gestern schon gesehen, riesen Fischerboote, überall werden Fische gefangen, Sardellen und so. Und ja, jetzt mal schauen, die Stadt erkunden, das ist ganz schön hier, ein bisschen berglich im Umland. Und das werde ich mir anschauen und eine Keramikfabrik, da lud mich so eine ein. Na ja, mal schauen. Er verkaufte mir noch ein bisschen Hasch gestern und ja, das ist halt das Ding. Man muss immer verhandeln hier, aber dann muss man halt gewohnt sein. Dieser eine aus dem Touristenladen da in El Jadida, ja, da ließ ich mich dann auch einladen. Aber kannte das ja schon so von meiner letzten Reise, dass man so verhandeln muss und dass sie immer so absurde Preise ansetzen. Das sind Touristenpreise, kann man sagen, aber nee, es geht nicht darum, dass für Touristen, klar, das auch, aber es geht darum, dass sie einfach eine Freude daran haben zu verhandeln und dass sie deshalb erstmal das so ansetzen. Ja, 110 Euro für diesen Teppich hier. Dann sag ich so, ja, also 10 Euro würde ich zahlen. Und dann so, ja, irgendwo trifft man sich in der Mitte. Aber das ist natürlich immer noch viel zu teuer, aber okay, immerhin. Schönen Teppich habe ich da gekauft und ein schönes Bild. Ja, also dann, ja, und gestern beim Hasch war es halt auch so. Dann für 30 Euro da irgendwie 3 Gramm Hasch gekauft oder so. Das ist ja ein Witz, das sind ja Preise wie in Deutschland, wobei es ja viel günstiger ist eigentlich. Aber das Anbaugebiet von Cannabis ist eben auch nur im Norden. Und hier im Süden kommt dann gar nicht so viel, weil der Weltmarkt, deshalb waren wir in Europa oder der zahlungskräftige Kundschaft in Europa dann. Und deshalb sagte mein Bruder auch, oder es ist generell so bekannt, dass man im Norden, vor allem in Chefchaouen, ist so das Zentrum des Cannabis-Anbaus. Da kann man ganz offen auch rauchen, so im Café, und das ist kein Problem, wenn man da kifft. Aber hier, das sollte man jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, also hier kann man auch was kaufen und so, aber es ist halt schon ein bisschen rarer und es ist jetzt nicht so, dass man auf der Straße direkt kiffen sollte. Aber ja, ich meine, in Deutschland, da kann man ja auch kiffen im Grunde, oder vor allem in der Schweiz, da ist es ja sogar entkriminalisiert. Aber ja, also es ist jetzt nicht so mega streng. Und auch mit Alkohol, Alkohol ist ja eigentlich verboten hier, aber viele also es gibt halt schon so Läden, wo man es kaufen kann oder wo es so halblegal gehandelt wird. Der eine Marokkaner sagte mir gestern, nee, es ist nicht verboten, Alkohol. Aber ich glaube schon, dass es per Gesetz verboten ist, aber halt so eine Grauzone. Und viele aus den Arabischen Emiraten oder aus Saudi-Arabien, wo wirklich eine strikte eben fundamentalistische Gesetzgebung herrscht, in der Heiligen Schrift, ja, im Koran oder im Islam ist das eben verboten, Alkohol zu trinken. Also diese Leute kommen dann hierher nach Marokko, um endlich auch mal ein bisschen Alkohol zu trinken und richtig die Sau rauszulassen, weil sie hier halt ja das können und immer noch im arabisch geprägten Land sind, sich ein bisschen daheim fühlen, aber auch Alkohol trinken können. Und gut, ich glaube, damit habe ich genug erzählt erstmal von der Reise. Also ich kann es nur so sagen, dass ich auch ein bisschen Heimweh habe jetzt einfach. Und ja, die ist missgeschickt mit dem Laptop, aber auch generell einfach. Auch einfach traurig bin wegen der Liebe und wegen Manita. Was sie mir antut und mein Herz. Aber dann lesen wir doch am besten einfach Schanika. Wie gesagt, ich finde nicht, dass man diese Verhältnisse von damals so 1:1 auf heute übertragen kann, von 1980. Aber lesen wir doch hier einfach noch ein bisschen weiter, ja, liebe Leute? Und dann kann es auch gut sein für heute. Also, wir haben hier Ronald M. Schernikow, Kleinstadtnovelle. Dieses Buch, das ich jetzt schon zu Ende gelesen habe. Und ich war sehr angenehm positiv überrascht davon. Und ich habe ja sein anderes Buch schon gelesen, Die Tage in L. Und dann sein drittes Buch, sein Magnus Opum, das Legende heißt. Das werde ich dann auch noch lesen. Also wir waren hier auf Seite 40. Konkurrenz schläft nicht, ne? Das hatten wir gelesen letztes Mal. Also und hier gehen wir aber nochmal dann zurück, was wir da lasen auf Seite 40. Die Jungs verlangen gewohnheitsmäßig, dass sie bedient werden. Ja, und das würde ich schon in Zweifel ziehen. Es gibt solche Reaktionären, aber noch nicht mal bei Freunden, die ich so kenne. Es gibt natürlich unterschiedliche Spielarten, aber ich glaube einfach so, das ist schon was Exotisches und Exzentrisches, sowas heutzutage zu finden, dass jemand wirklich so reaktionär ist. Und das gibt's auch, das kenne ich aus der Schulzeit, aus einem Freund, der eben so schon ja recht faschistoide Ansichten hatte. Und da ist es sicher so, aber das ist was absolut außerhalb des Mainstreams auch steht. Und solche Konservativen, die der CDU nahestehen, wie jetzt ein anderer Freund, den ich kenne, da sehe ich überhaupt nicht, dass sie irgendwie so ein Verhältnis zu Frauen oder so einen Blick darauf hätten. Da sehe ich nicht, dass das auch irgendwie prinzipiell anders wäre als jetzt mein Blick auf Frauen. Sondern nee, ich sehe halt, dass er scheiß reaktionär ist im Politischen und überall, aber jetzt in seinem Geschlechtsempfinden oder ja, in seiner Ablehnung von Schwulen und so, das auf jeden Fall so reaktionär. Aber in seinem Blick auf Frauen sehe ich einfach irgendwie das überhaupt nicht so. Und das ist das Komische, finde ich. Ja. Und ich glaube, dass das, ja, dass man das schon so ein bisschen verallgemeinern kann, dass selbst reaktionäre Leute, Konservative und Leute, die Homosexualität ablehnen oder jedenfalls nicht als normal anerkennen wollen, dass sie trotzdem irgendwie im Umgang dann aber in der heterosexuellen Liebe eigentlich sich dieser neuen Emanzipation irgendwie auch fügen und dem nichts entgegenzusetzen haben oder ja nicht wüssten, was oder wie. Dass man wird sich ja vielleicht sogar wünschen, dass es irgendwelche Geschlechtergrenzen und Konstrukte gäbe, woran man sich orientieren könnte, weil es dann viel einfacher wäre, in der Liebe vorzugehen und man dann wüsste, ach ja, der macht den ersten Schritt und der ist so derjenige, der einlädt. Aber das gibt's eben nicht und das ist mein Problem. Auch mit Fiona, wenn es das nicht gibt, aber sie oder die Frauen sich implizit trotzdem so verhalten, als würde das weiterhin eine Gültigkeit haben. Ja, der Mann ist doch der diese Einladung ausspricht, der die Rechnung übernimmt im Restaurant. Ja, das, die Rechnung ist dann ja wirklich eine Kleinigkeit. Also da viel wichtiger ist ja, dass überhaupt dieses Ereignis zustande kommt, dass man da zusammen ausgeht. Aber das finde ich halt so problematisch. Das, das kann ja nicht sein, dass das heute noch existiert oder zumindest wir können nicht die ganze Zeit diesen feministischen Diskurs haben und dann aber trotzdem noch so tun, als ob wir als Männer jetzt die Aufgabe hätten, irgendwie die Frauen zu verführen oder zu geleiten und da diese starke, aktive Rolle zu übernehmen am Anfang von einer Liebesbeziehung. Das ist irgendwie dann ganz toxisch und das ist einfach so. Aber es sind die Frauen, die genau dazu uns auffordern durch ihr passives Verhalten. Aber wie dem auch sei, also lesen wir hier nochmal. Also die Frauen mit ihren überlang künstlich lackierten Fingernägeln können keine Faust ballen, sie sollen nicht arbeiten, nicht schöpfen, sollen nutzlose Dinger sein zum Ansehen und Ficken, zum Bestätigen und Berechtigen des Mannes, so erzogen und angezogen, einzig um sie anlügen zu können, ihr habt's gut. Also, dass die Männer den Frauen sagen, ihr habt's gut und sie damit anlügen. Aber das ist irgendwie auch Schwachsinn, was er hier schreibt, weil überlang lackierte Fingernägel, also sorry, wenn das den Frauen gefällt, dann sollen sie doch das machen und das machen ja auch heute noch viele Frauen. Viele Jüngere auch. Und mir gefällt es ja auch so, das zu sehen. Ich meine, wenn es ihnen gefällt, ich meine, ich sage nicht, dass sie das machen sollten, aber wenn sie sich gern so geben einfach. Ich finde, das ist irgendwie nicht das Problem. Und ich sehe darin eben nicht, dass, wie er hier schreibt, dass sie damit nur ein hilfloses Signal setzen, um beachtet zu werden vom Mann. Als ob, Also nee, ich sehe es einfach nicht so. Sondern das ist ein Distinktionsmerkmal der Weiblichkeit. Und ist ja schön, dass es da noch gewisse Grenzen gibt. Ich meine, klar, auch ein Mann kann sich die Fingernägel färben und vielleicht soll ich das einfach auch mal probieren. Darüber habe ich sogar schon mal geredet in meinem Podcast. Das war genau vor knapp 3 Jahren. Und als ich dann einen Freund fragte, ja, was würdest du davon halten? Aber ja, vielleicht sollte ich es heute echt mal wahr machen. Ja, Mann, ich glaube, jetzt mache ich es. Fingernägel schwarz oder lila färben. Ich glaube, das mache ich, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Ja, okay, hier in Marokko. Da, hier dann doch lieber nicht. Ne? Passe ich mich doch eher noch an diese Kultur. Aber nee, ich mach's. Und ja, also why not? Aber auch generell, es ist nicht so, dass Männer das viel machen und Frauen machen das halt. Aber daran ist doch auch was Schönes. Also ich würde doch nicht sagen, dass mir eine Frau so besser gefällt, wenn sie irgendwie ihre Nägel färbt, aber ich sage halt, mir gefällt es doch, wenn ihr selber das gefällt und ja, dann sage ich doch, wow, das ist doch schön, dass du dich so rausputzt oder was auch immer. Das ist doch irgendwie was, man muss sich nicht so extravagant kleiden oder frisieren, aber einfach die Fingernägel anzumalen ist ja recht einfach und schönes Zeichen, ein bisschen Farbe auf den Körper zu bringen, aber jetzt auch eine Farbe, die sich wieder abwaschen lässt und nicht so wie ein Tattoo ewig da bleibt. Also ja, und ich sehe das also ganz anders, als es hier geschrieben steht in diesem Satz, dass das ein Zeichen dafür wäre, sie soll nicht arbeiten. Also nee, man kann doch wirklich sehr gut arbeiten, auch als Frau irgendwo in der Bäckerei oder so, sich Frauen mit langen Fingernägeln und was soll das die stören bei der Arbeit? Ich meine, ja, sie können, ist vielleicht keine grobe Arbeit hier, wenn sie in der Fabrik irgendwas Gröberes machen wollten, dann müssten sie halt wirklich mal die Fingernägel abschneiden, aber ja, also weiter im Text. Und das ist eben sehr falsch hier, was er schreibt, weil das kommt ja so raus, als würden die Frauen das nur machen, weil die Männer sie so ansehen wollen, ah ja, diese nutzlosen Dinge zu nichts anderem gut als zum Ficken. Aber es ist doch so, dass die Frauen das selber machen wollen und das ist doch was Schönes und was man ihnen auch lassen muss dann. Ja, wenn sie keine Faust ballen wollen können oder ja, wenn sie einfach die Fingernägel so lang haben mögen. Und ja, also ja, aber die Bourgeoisie hat im Geschlechterverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Genau, ich denke, das steht auch schon im Kommunistischen Manifest von Marx und Engels. Oder auch in dieser Schrift zur Judenfrage von Marx, vom frühen Marx, wo es heißt, das Weib wird verschachert. Also ein reines Geldverhältnis, auch das Verhältnis der Kinder zu den Eltern. Und das ist auch was Gutes, schreiben Marx und Engels ja. Ja, endlich stehen wir so nackt und nüchtern voreinander und nicht mehr dieses rührend Sentimentale. Und ich denke, genau, wir müssen ja klar sehen, einerseits beschreibt Schanikau das, wie verzweifelt sich das anfühlt, diese Situation Jugendlicher in so einer reaktionären Gesellschaft, wo es nur Stillstand gibt. Aber klar, es ist heute ein Stillstand, aber dieser Stillstand hat sich ergeben aus dem großen Fortschritt, dass diese mittelalterlichen tradierten Gesellschaften überwunden wurden durch jetzt die bürgerliche Gesellschaft und dass da wirklich alles runtergerissen ist und alles ganz nüchtern und nackt ausgebreitet und wir stehen so voreinander und sind jetzt endlich gezwungen, uns so anzuschauen, ohne diesen Schleier, ohne diese Mystifizierung zwischen Mann und Frau, die mystische Rolle, dies und das, nee, das ist ein reines Geldverhältnis. Und natürlich herrschen da halt noch die Männer, weil ja Männer irgendwie so beherrschend sind in der Ökonomie. Nicht, weil sie stärker sind irgendwie oder schlauer, sondern weil es sich einfach so ergeben hat durch die Historie, dass sie in diesen Positionen sind und weiterhin die Familienverhältnisse ja so sind, dass die Frauen dann eher nach den Kindern schauen und ja, einfach diese Schaltzentralen oder die Kommandohöhen, wie es so schön heißt, der Wirtschaft, dann in männlicher Hand sind. Und also darauf ist es dann zurückzuführen. Dieses Geld ist dann auch eher noch in männlicher Hand und somit diese Herrschaft. Aber zumindest ist dieser mystifizierende Schleier mal runter und das mit dem Geld und mit den Karrierechancen für Frauen, das wird man dann schon noch hinbekommen. Zwar jetzt nicht im Kapitalismus oder zumindest ist es da sehr zäh und schmerzhaft. Und geht gar nicht vorwärts, aber im Sozialismus ging es ja schon. Und das wird eben gehen wieder in Zukunft. Eben mit der Revolution dann im Sozialismus. Das Mann gegen Frau wird zum jeder gegen jeden. Der Preis des Profits, das Auskratzen der Geschlechtergrenzen. Verwischen geht nicht, weil die Tinte, mit der sie gezogen sind, längst ausgetrocknet ist. In ihrer Geldgier zwingt die Bourgeoisie ihre Organe auch für Männer teure Moden zu schaffen. Ah ja, das hatten wir schon. Geschlecht, warum nicht gegut? Und die Monroe ist nur eine von vielen anderen betrunken überrollten Blondinen. Wenn Arthur Miller sie den Trägern enger Hosen zulallen lässt, Fags wear pants like that. Also Schwule tragen ja solche Hosen, sagt Marilyn Monroe da. Scheinbar, ich weiß nicht, Arthur Miller war ja ein Theaterschriftsteller damals in den USA, aus den 50ern. Denn immer schneller jagt eine Mode die andere. Immer schneller drohen die Leute, die heute in sind, morgen out zu sein. Immer schneller wechselt deshalb ihre Garderobe. Die schnellere Hälfte dieser Männer ist schwul. Und immer verzweifelter werden die Versuche der anderen Hälfte genauso erfolgreich bei den Frauen zu sein, wie es die erste unter sich ist. Hallo, sagt B beim Eintreten. Ich möchte eine Jeans, die gut sitzt und vor allem billig ist. Die Verkäuferin sagt, das wollen alle. Na fein, freut sich B. Bei dieser Nachfrage muss das Angebot ja überwältigend sein. Die Verkäuferin sieht ihn mitleidig an. Nur ein Nebeneffekt wird bleiben von dieser Reinform des Bezahlens und Bezahltwerdens, dass die Möglichkeit, sich zu kleiden, vielfältiger wird, weil es die Modemagazine nicht schaffen, alle halbjährlich neu einzukleiden. Und mit der Unbedingtheit dieses Anspruchs wächst die Anspruchslosigkeit unter den Leuten. Heute kann man doch alles tragen. Indische Arbeits- und Nachtkleidung taucht auf den Straßen auf und amerikanische Showstars gehen mit Glitterkleid ins Waisenhaus. Huch, sind wir wohltätig. Und den Jeans zum Empfang. B mit Jackett in die Schule und dem weitesten seiner selbstgestrickten Pullover ins Theater. Und wenn er also in Moskau tupierte Frauen sieht und Männer mit rasierten Nacken, dann weiß B, es geht alles dialektisch zu. Also in Moskau passt man sich auch dieser westlichen Mode an, damals, als Moskau ja noch sozialistisch war. Wann wird B anfangen, enge Hosen zu tragen? Wann werden Bs Schuhe bei jedem Schritt klappern? Wann sein Gang wippend und sein Gesicht verletzt werden wie verletzend? Wann wird sich B daran gewöhnen, noch in Männergruppenkreisen sie feixen zu sehen, ihn bedienen und verhöhnen, weil auch hier Gruppe und Zwang und keine Einsicht, nicht mal Scham? Wann daran, dass er auf Demonstrationen kein Flugblatt in die Hand gedrückt kriegt, weil sich an ihn niemand traut? Wann wird B aggressiv werden, wann eigenbrötlerisch, wie der Alte aus der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, den er im Schwimmbad getroffen hat, nahe den Umkleideräumen, die Jungs betrachtend voller Vorsicht und mit Rückzugsmöglichkeit, lauernd auf Naive und Stricher und sich fürchtend vor ihnen? Unser Winkel war rosa und B wird schlecht, wenn er einen toll findet auf dem Schulhof, der ein eisernes Kreuz trägt. So genau, hier muss ich kurz zur Erklärung einschieben. Der Winkel war rosa, der Winkel im KZ, nämlich, ich weiß nicht, ob es gerade dieser Mann war hier, der im KZ war, aber davor hat er jedenfalls davon geschrieben, dass er jemand getroffen hat, der ihm erzählt hat, er war im KZ und sie mussten da diesen, ja, als Erkennungszeichen halt, dass sie schwul sind und dass sie deshalb hier sind, einen rosa Winkel tragen. Und ich weiß gar nicht, wie das die Nazis dann gesehen haben, ob das jetzt schlechter ist oder besser, als ein Jude zu sein, dass du schwul bist. Aber jedenfalls hatten sie einen rosa Winkel. Und wow, aber wie geil ist das, was er hier schreibt, dass er sich schämt, wenn er einen Jungen hübsch findet, der ein eisernes Kreuz trägt, also irgendwie so ein Nazi-Abzeichen. Und ja, das ist ja das eigentlich, ne? Dass das Begehren davor keinen Halt macht, vor diesen politischen Grenzen und Überzeugungen. Und ja. Genau, und diese Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die nennt sich eben VVN, habe ich jetzt auch erst kennengelernt durch die DKP. Da ist das großes Thema, weil die DKP da weiterhin großen Einfluss drin hat. Auch wir Kommunisten wurden ja verfolgt von den Nazis. Und da vereinigen sich eben diese verschiedenen Gruppen, also auch die Schwulen, die Juden und andere eben. Und das existiert noch heute. B ruft Werner an, ihn fragen, ob er auch auf den Marktplatz der Großstadt kommt. Die VVN hat dazu aufgerufen, der faschistischen Zusammenrottung entgegenzutreten. Treffpunkt Sonnabend um 10. Dafür schwänze ich Mathe. Und Werner fragt, kommen auch andere Schwule? Ich will mich ja nicht selbst verleugnen, will auftreten als Schwuler, sonst kann ich auch gleich wegbleiben. Werner ist emanzipiert, Mitglied in der Männergruppe. B will Witze über die starken Kerle der Gegenseite nicht hören, legt auf. Also irgendwie will dieser andere Schwule Werner dann nicht kommen, weil wenn keine anderen Schwulen kommen, dann kann er da nicht als Schwule auftreten. Interessant. Aber auch interessant, Sonnabend, also samstags, dass man da wohl noch zur Schule gehen musste. Aber blättern wir doch ein Stückchen vor. Seite 56. Er redet hier schreibt über seine Mutter. Seine Mutter Lea. Aber B und auch Lea wollen sie, weil sie die einzige Möglichkeit ist, alle Zweifel zu beseitigen. Also so eine Gesamtschulkonferenz, wo es um B's Schwulsein gehen soll. Alle Zweifel zu beseitigen an Moral und aufrechtem Gang. Lea ist Krankenschwester, eine alleinstehende Frau, die nie eingesehen hat, warum wegen eines Kindes geheiratet wird. Im mittleren Alter, selbstbewusst und mit ihrem vorsichtig ernsten Engagement schon eine Frau mit Ruf. Vielleicht begreift sie erst jetzt, was Schwulsein heißt und wo das alles passiert. Diskriminierung. Sie nimmt erst allmählich wahr an ihrem Sohn, was schon lange so ist, dass er sich fragt, warum auf den Zeitschriften keine nackten Männer sind und warum die Männer abweisend sind, als er alt genug ist, ihr abweisend zu begreifen. Warum sie ihn also vom Schoß auf den Boden stoßen. Du bist doch ein Junge, oder? Und grinsen. Er lernt begreifen, dass er das, was er früher mit Mädchen tat, ihnen Briefe schreiben, mit ihnen gehen und küssen lernen, dass er das mit den Jungen nicht mehr machen kann irgendwie. Aber es ist ihm nicht bewusst und erst später fragt er nach Sinn und Unsinn, nach Verstand und Unverstand einer Welt, die die normalste Sache nicht erträgt und die statistisch Unnormale schon gar nicht, für dich scheißen zwischen zwei Essensgängen unvorstellbar ist und Zärtlichkeit absurd. Die normalste Sache der Welt ist also die Liebe und die bürgerliche Welt erträgt sie nicht. Und erst recht erträgt sie also nicht die homosexuelle Liebe, die statistisch halt unnormal ist, statistisch halt in der Minderheit. Und das ist so genial, was er schreibt. Scheißen gehen zwischen zwei Essensgängen, das kommt irgendwie gar nicht vor in dieser bürgerlichen Welt, weil da alles so sauber ist und eben nicht materialistisch, sondern idealistisch. Und wow, Essen, das ist ja so nice, aber ist es nicht eher, wie ich mal in Folge 40 oder so von Slavoj Žižek zitierte, dass es zu scheißen, also dass das auch was sehr Lustvolles hat und ja, vielleicht sogar befriedigender sein kann als zu essen. Aber das ist ganz unvorstellbar. Das ist irgendwie ausgestrichen aus dieser bürgerlichen Welt. Weiß nicht warum, vielleicht, ja. Das ist ja kein so großer Wert, das lässt sich nicht dieser Profit machen. Und ja, jedenfalls ist da alles sauber und auch die Liebe ist da irgendwie so ein komisches Beiprodukt, also ein Produkt, was außerhalb steht des normalen Lebens, was versteckt wird, was halt eher so toleriert und geduldet wird. Also jetzt auch die heterosexuelle Liebe, meine ich. Und von der homosexuellen müssen wir da gar nicht reden. Das ist dann ja was Exotisches, was als, weiß auch nicht, also das ist heute natürlich anders, das ist ganz klar, 40 Jahre später. Aber an dieser Sache hat sich trotzdem nichts geändert, wenn wir über die Liebe im Allgemeinen sprechen, egal ob homo oder hetero, dass es irgendwie ganz außerhalb ist und versteckt und ja, eher so geduldet und toleriert und als ist ja schön, wenn es mal klappt, aber so richtig Teil der Gedankenwelt dieser bürgerlichen Gesellschaft kann das nie sein. Es ist ja ein Kulturprodukt. Die Filme und Romane, die generieren doch Profit und die sind ja wichtig und diese Industrie, dass die am Leben bleibt, aber genau, das sind eben die Stars und Sternchen, aber dass das auch eine Entsprechung hat im normalen Leben der einfachen Leute, der Volksmassen, das kommt da gar nicht vor in dieser Gedankenwelt. Aber gut, die vorsichtigen Versuche, seine Gefühle zu äußern, rufen liberal unverständige Blicke seiner Mutter, Gelächter der Schule und plötzlich eindeutige Träume bei ihm hervor, die noch Jahre oder immer ein Thema haben. Sehnsucht. Im Verhältnis zu Lea, während Bs bewusst werden, ist sein Schwulsein offenes Geheimnis. Sie wissen voneinander, ohne es zuzugeben. Zweideutigkeit ist Triumph, schon das. Gut, aber ich muss hier aufhören, Leute. Es reicht, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich werde hier die ganze Zeit so eingeräuscht und jetzt wird es auch langsam ein bisschen heiß. Es ist schon 11 Uhr. Ich muss jetzt mal wieder reingehen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich will nicht nochmal einen Sonnenstich kriegen, ne? Oh Gott. Ja, vielen Dank einfach. Ich melde mich dann aber. Oh, ich glaube, meine Birne ist schon ein bisschen mitgenommen. Die hat es mir schon ein bisschen zerbrutzelt jetzt vielleicht von der Sonne. Das ist halt tückisch, ne, weil es noch recht kalt ist dann so morgens. Aber oh, die Sonne. Uff. Ja. Und mehr kann ich im Moment nicht sagen, sondern vielen, vielen Dank. Ja, ich bin echt am Ende. Und ziehen wir es nicht in die Länge. Auch wenn ich es eigentlich gern würde, weil gleich reißen wir die Marke von einer Stunde, sehe ich hier auf meinem Aufnahmegerät. Aber sei es drum. Ich pack's nicht mehr so weit. Weil es nur noch 10 Sekunden werden. Aber ja, komm, warten wir noch kurz. Aber dann muss ich wirklich sagen, ich sende euch hier die Liebesgrüße. Homo oder hetero. Ja. YOLO. Ja. Also dann, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal bei Tischlein Deck dich.